Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 48 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode:
Keine Waffe hat den Kalten Krieg mehr geprägt als die Atombombe. Eine Atombombe nützt aber nichts, wenn man sie nicht präzise und sicher ins Ziel bringen kann. Bekannt ist, dass man Bomber und Raketen mit Atomwaffen bestücken kann. Aber ist bekannt, dass dies auch mit Artillerie funktioniert? Falls nein, dann sei hiermit die M65 Atomic Annie vorgestellt. Ein Geschütz so groß, dass es von zwei Zugmaschinen gezogen werden musste. Ein Kanonenrohr länger als ein Linienbus und eine 280mm Granate mit einem Sprengkopf, der mit der zerstörerischen Kraft der Hiroshima-Bombe mithalten kann.
Politische Agenda und Hintergründe.
Eigentlich keine. Allerdings hat der Ukraine-Krieg Atomwaffen wieder etwas mehr ins Bewusstsein gebracht. Von daher ist es sicher von allgemeinem Wert, wenn etwas mehr Wissen über Atomwaffen in Umlauf gebracht wird.
Die verwendeten Quellen.
Ich habe hier aus einem Mix an Online-Quellen Informationen zusammengetragen. Ich habe darauf geachtet, nur Informationen wiederzugeben, die ich an mindestens zwei Stellen gefunden habe und die mir schlüssig vorgekommen sind. Trotzdem gibt es keine Gewähr, es ist halt das Internet. Die Idee für die M65 Atomic Annie, diese Weltuntergangskanone, entstand 1949. Sie wurde auf Basis des deutschen K5 Eisenbahngeschützes entwickelt, sollte aber nicht auf der Eisenbahn, sondern der Straße fahren können. Die M65 war aber am Ende ein riesiges, recht klobiges und wenig mobiles Geschütz mit einem Gewicht von 83 Tonnen und einer Besatzung von 7 Mann. Es benötigte zwei Zugmaschinen. Die Schussweite betrug 30 Kilometer, das Kaliber 280 mm. Zum Vergleich, das ist das gleiche Kaliber, das man auf der SMS Schleswig-Holstein, dem Panzerschiff Admiral Graf Spee und den Schlachtschiffen Scharnhorst und Gneisenau bei den Hauptgeschützen findet. Die Rohrlänge lag bei 13 Metern, also wie erwähnt länger als ein Standardlinienbus, der eher so auf 12 Meter kommt. Was war der Gedanke hinter diesem Geschütz? Das Ziel war es, neben den strategischen Atomwaffen, mit denen man Städte auslöscht, auch taktische Atomwaffen auf dem Gefechtsfeld einzusetzen. Außerdem standen zu dem Zeitpunkt, als mit der Entwicklung des Geschützes begonnen wurde, nur Flugzeuge als Träger für Atomwaffen zur Verfügung. Die ersten atomar bestückbaren Raketen gab es erst ab Mitte bzw. Ende der 1950er Jahre. Zum Beispiel mit der amerikanischen Redstone auf strategischer und der Honest John auf taktischer Ebene. In der Sowjetunion wären die Pendants die R-5M bzw. die Luna oder Frog. Gegen Flugzeuge konnte man etwas machen, nämlich Abfangjäger und Luftabwehr einsetzen. Aber zu verhindern, dass der Gegner Artillerie einsetzt, das ist bis heute nicht gelungen, speziell wenn der Gegner nur einen einzigen Schuss mit seinem Geschütz abgeben muss. Dies war bei der M65 der Fall. Das Geschütz konnte einen atomaren Sprengkopf mit einer Stärke von 15 Kilotonnen abfeuern. Das war ausreichend, um ein Gefechtsfeld von mehreren Quadratkilometern auszulöschen. Der Gedanke war es, mit der M65 feindliche Truppenkonzentrationen zu bekämpfen. Dies erforderte eine Flexibilität, die man mit Bombern zu dem Zeitpunkt nur schwer erreichen konnte. 20 Stück dieser Waffe wurden produziert und in Westdeutschland, Japan und Südkorea stationiert. In der Praxis erwies sich die Waffe jedoch als klobig. Aufgrund der enormen Größe war sie nur schwer zu bewegen, sehr langsam und dadurch auf einem potenziellen Schlachtfeld sehr verwundbar gegenüber Luftangriffen. Man konnte sie nicht wie eine moderne Haubitze einfach an die Zugmaschinen anhängen und losfahren, sondern man musste sie vor dem Losfahren zweiteilen. Der Aufbau im Gelände dauerte dann eine halbe Stunde. So lange war sie nicht schussbereit. In der Auf- und Abbauphase war sie daher extrem verwundbar. Die M65 erwies sich eher als ein politisches Signal, als eine realistische Waffe auf dem Schlachtfeld. Innerhalb weniger Jahre wurden Atomwaffen auch für die wesentlich weiter verbreiteten und viel mobileren Geschütze des Kalibers 203 und 155 mm entwickelt. Außerdem gab es auch bald Raketen wie die bereits erwähnte Honest John, die die Rolle der M65 besser ausfüllen konnten. Die Prestigewaffe wurde daher 1963 außer Dienst gestellt. Die Sowjetunion fühlte sich trotzdem dazu gezwungen, nachzuziehen und entwickelte das 406mm Geschütz 2A3 und das 420mm Geschütz 2B1. Diese Geschütze waren 1957 einsatzbereit, aber genauso wenig praxistauglich. Im Gegenteil, da sie noch größer waren, litten sie unter noch größeren Mobilitätsproblemen. Im Gegensatz zur M65 wurden sie jedoch nicht von Zugmaschinen gezogen, sondern wurden auf das Fahrgestell eines schweren Panzers vom Typ T10 montiert. Bei Testschüssen mit konventioneller Munition war der Rückstoß so heftig, dass die Geschütze sich selbst beschädigten und bis zu 5 Meter nach hinten sprangen. Auf Tests mit nuklearer Munition wurde verzichtet. Beide Geschütze wurden zwar für die Propaganda eingesetzt, zum Beispiel auf Paraden, aber schon 1960 wurden sie außer Dienst gestellt. Insgesamt wurden nur wenige Geschütze beider Typen produziert, jeweils weniger als 10. Auch in der Sowjetunion wurde zügig auf Boden-Boden-Raketen umgerüstet. Die Geschichte der M65 ist aber nicht erzählt, ohne auf die Testserie Upshot-Knothole einzugehen. Dies war eine Serie von Atomwaffentests in Nevada im Frühjahr 1953. Von März bis Juni zündeten die US-Streitkräfte wöchentlich, manchmal auch im Abstand von 2 Wochen, eine Atombombe. Dabei lief nicht immer alles nach Plan. Der erste Test Annie vom 17. März 1953 lief so ab, wie man manche Tests aus alten Filmen kennt. Ein offener Test auf einem Gelände mit extra dafür aufgebauten Häusern, Autos und Dummies. Die Bombe wurde in einem Turm installiert und vor versammelter Presse gezündet. Die Journalisten konnten den Test verfolgen und hier lief auch alles nach Plan. Beim zweiten Test Nancy eine Woche später tötete der Fallout dann mehrere tausend Schafe in Cedar City in Utah. Die Tests 3 und 5 mit Uran-Hybridbomben versagten, die Sprengkraft lag deutlich unter einer Kilotonne. Beim Test Encore am 8. Mai fand in unmittelbarer Nähe eine militärische Übung mit 3.500 Soldaten statt, die eine ordentliche Menge an Strahlung abbekamen. In einer anderen Quelle habe ich gelesen, dass es sogar 18.000 Soldaten waren, die im Rahmen der Exercise Desert Rock 5 in der Nähe mehrerer Atomexplosionen geübt hatten. Der Test Harry vom 19. Mai erhielt später den Namen Dirty Harry, da es zu einer massiven Fallout-Kontamination kam. Die 32 Kilotonnen Bombe ging planmäßig hoch. Aufgrund eines Wetterwechsels erwies sich jedoch die Fallout-Prognose als falsch. Die radioaktive Wolke wurde über bewohntes Gebiet geweht. Im 200 Kilometer entfernten St. George in Utah ging der Fallout nieder. Die Strahlenbelastung lag weit höher, als damals zugegeben wurde. Kurzfristig mussten viele Einwohner in ihren Häusern bleiben. Langfristig häuften sich danach in dieser Region die Krebserkrankungen, speziell Leukämie und Schilddrüsenkrebs. Prominentes Opfer war die Filmcrew des damals dort gedrehten John Wayne Westerns The Conqueror. Von der Crew erkrankten später viele an Krebs. Die Atomic Energy Commission wurde scharf kritisiert. Der Test erwies sich als gesundheitliche Katastrophe und als PR-Desaster. Die bis dahin als verhältnismäßig sicher eingestuften oberirdischen Atomwaffentests wurden stark angezweifelt. Der vorletzte Test der Serie hieß Grable. Hier feuerte die M65 ihren einzigen scharfen Schuss ab, eine W9-Atombombe mit 15 Kilotonnen Sprengkraft. Dieser Test wurde auf Video aufgezeichnet und lässt sich problemlos online finden. Wenn man sich die Sequenz ansieht, stellt sich die Frage, ob eine solche Waffe, die immerhin in der Lage ist, eine mittelgroße Stadt einzuäschern, wirklich als taktische Waffe für das Gefechtsfeld bezeichnet werden kann.
Ein paar abschließende Worte.
Die M65 und ihre sowjetischen Pendants waren zwar technisch beeindruckend, aber letztlich wenig nützlich auf dem Gefechtsfeld. Im praktischen Einsatz wären sie aus der Luft verwundbar gewesen und hätten bestenfalls einen Schuss abgeben können, bevor sie zerstört worden wären. Außerdem hätten sie aufgrund ihrer schlechten Mobilität im Vorfeld richtig platziert sein müssen. Die feindlichen Streitkräfte hätten also entweder vorhersehbar oder sehr langsam angreifen müssen, was es den Atomkanonen erlaubt hätte, aus einer vorbereiteten Position heraus ihren Schuss abzugeben. Der eine Schuss hätte ausgereicht, um Tausende oder sogar Zehntausende zu töten. Und diese Fähigkeit reicht manchmal als politisches Signal in einem globalen Kräftemessen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.